Guten Morgen, ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst in seinem Namen, und er soll auch die Ehre bekommen an diesem Morgen. Vielen Dank, Thomas, für die Einleitung, ihr Lieben, für die Musik. Es ist immer wunderbar, wie dieser Gottesdienst hier gestaltet wird. Wenn also jetzt der Prediger noch auf ganzer Linie versagt, dann war doch die Umrahmung schon sehr angemessen. Aber ich möchte doch auf die Gnade unseres Herrn bauen und auch da ein Gebet sprechen, bevor wir beginnen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für die große Gnade, dass wir deine Erlösten sein dürfen, wenn wir an dich, Herr Jesus, glauben und uns festklammern. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch diesen Gottesdienst segnest, die Betrachtung deines Wortes. Sprich du doch durch deinen Heiligen Geist auch zu unseren Herzen, dass wir genau das auch mitnehmen, was wir uns für unser tägliches Leben in der Nachfolge brauchen, Herr. Und dass du selbst groß gemacht wirst in unseren Herzen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, der zweite Teil. Vor zwei Wochen hatte ich den ersten Teil, wo der Schwerpunkt auf das Leid der Gläubigen oder der Heiligen lag. Es ist ja so, dass ich auf oberflächliche Weise durch die Offenbarung gehe. Und es ist immer nur eine bestimmte Facette, die wir betrachten. Also das ist so schwierig in der Vorbereitung. Ich muss mir da sprichwörtlich wirklich auf die Lippen beißen, dass ich nicht alles einbaue, was sich finden lässt in diesem Buch. Und es gibt noch so vieles, was man sehen und sagen könnte. Aber ich beschränke mich nur auf wenige Facetten, auch aus persönlicher Anwendungen für uns. Es ist so, im zweiten Korintherbrief, den ja der Apostel Paulus schreibt an Gläubige, eben in Korinth, da befürchtet er, schreibt er, dass die Gedanken der Gläubigen verdorben und abgewandt werden könnten von der Einfalt gegenüber dem Christus, also von dem einfachen, schlichten Glauben und Festhalten an Christus. Und in gewisser Weise ist dieses Anliegen bei der Einfalt gegenüber dem Christus zu bleiben, auch ein Thema der Offenbarung. Die Gemeinden in der römischen Provinz Asia, das ist heute in der Türkei, an die sich Jesus Christus damals durch die Offenbarung richtete, sie standen eben in der Gefahr, verdorben und abgewandt zu werden von der Einfalt gegenüber dem Christus. Einige Gemeinden waren sogar schon auf Irrlehre reingefallen, auf falsche Lehren, auf Kompromissbereitschaft, auf Verführung. Und wenn wir zum Beispiel den Brief an Laodicea schreiben, die war so stolz auf all das, was sie hatte, aber eigentlich hatte sie die Einfalt gegenüber dem Christus schon längst verloren. Ja, die Offenbarung ist, wie ein Ausleger einmal sagte, das Bilderbuch der Bibel. Und die Offenbarung ist, wie sie selbst sagt, ein prophetisches Buch, ein Buch der Weissagung. Und sie zeigt uns durch sehr plastische, teils auch schockierende Bilder, wie die Realität und die Zukunft aus der Sicht Gottes aussehen. Und wenn wir einen Blick für diese Realität und die Zukunft gewinnen, darauf achten und es in unserem Herzen bewahren, dann preist uns die Offenbarung glückselig, Offenbarung 1, Vers 3. Denn dann haben wir erkannt, worauf es eben im Leben ankommt. Und dann lassen wir unsere Gedanken auch nicht verderben und abwenden von der Einfalt gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. Und darum ist eben die Prophetie, das prophetische Wort der Bibel, so wichtig. Sie lenkt unseren Blick immer wieder auf das, was wirklich zählt. Und eben dieses Anliegen des Apostels Paulus möchte ich über diese heutige Botschaft stellen. Bitte, ihr Geliebten des Herrn, die ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, lasst eure Gedanken und eure Herzen nicht verderben und abwenden von dem einfachen, einfältigen Glauben gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Bleibt nah bei ihm, bleibt ihm treu, schenkt ihm eure Liebe. Es geht im christlichen Leben nicht darum, besonders clever und schlau zu sein, alles ganz genau zu wissen und der perfekteste Mensch unter der Sonne zu sein. Nein, noch einmal, es geht darum, dass wir in aller Schwachheit, in aller Einfachheit und in aller Einfalt bei Christus bleiben. Und zwar, wie Paulus sagt, bei Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen, dem siegreichen Lamm mit der Todeswunde, wie in Offenbarung 5 zeigt. Nun habe ich in der letzten Botschaft versucht zu zeigen, dass Gott selbst seine Gemeinden und seine Heiligen zu Leiden gesetzt hat. Schon Paulus hat dies betont, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Leider, also menschlich gesagt, Leid und Bedrängnis ist normal für Gläubige. Es ist ein Bestandteil des unergründlichen Planes unseres Gottes. Wie es mal jemand gesagt hat, große Leiden bringen uns große Segnungen oder große Bedrängnis bringt uns große Herrlichkeit. Trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Gläubige rund um die Uhr aufs Schlimmste leiden müsste. Und dass jeder, der jetzt gerade hier sitzt und sagt, eigentlich leide ich nicht so, dass der was falsch macht. Das ist damit nicht gesagt. Das heißt nicht, dass wir alle etwa in die große Trübsal kommen müssten. Ja, die Offenbarung ist ein Trost für diejenigen, die leiden. Aber nicht alle müssen in der gleichen Weise leiden. Wenn wir den Hebräerbrief lesen und in Hebräer 11 die Auflistung der Glaubenshelden betrachten, Helden in Anführungszeichen, wenn Sie sehen, wie einige genannt werden, was für einen Unsinn die getrieben haben, sehen wir, wie groß die Gnade Gottes ist, dass er sie doch als seine Gläubigen betrachtet, ob es jetzt ein Jephtha oder ein Simson ist. Aber Hebräer 11 zeigt zwei Gruppen von Gläubigen. Die einen, wie es der Hebräerbrief sagt, die durch Verhöhnung und Geißelung versucht wurden und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal und Ungemach. Das ist die eine Gruppe. Aber Hebräer 11 spricht auch von einer anderen Gruppe. Und die anderen, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die also, man könnte sagen, siegreich umhergingen. Wir sehen, Gläubige können auf Erden auch Sieg und sogar Erleichterung haben. Das versprach der Herr Jesus in der Offenbarung zum Beispiel der treuen Gemeinde von Philadelphia. Ihre Verfolger würden sich vor ihnen niederwerfen. Andere dagegen müssen doch leiden, und das heißt nicht, dass sie schlechtere Christen sind. Das kündigte Jesus Christus zum Beispiel der treuen Gemeinde von Smyrna an. Beide lagen in derselben Provinz, und doch die einen bekamen das Versprechen der Erleichterung, die anderen bekamen die Ankündigung, ihr werdet weiter leiden müssen. Es gibt beides, Leid um Christi willen, aber es gibt eben auch ein ruhiges und stilles Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit um Christi willen, wie Paulus zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 2 andeutet und zeigt. Und vielleicht sitzt hier in dieser Gemeinde auch eine beträchtliche Anzahl an Leuten, an gläubigen Christen, die ebenso ein ruhiges und stilles Leben im Herrn führen, wollen und können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, und sie sagen sich, wenn ich ehrlich bin, dann leide ich jetzt im Moment nicht so viel. Vor allem, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Sollten wir nicht. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Ich bin materiell gut versorgt, gesundheitlich im Moment, dem Herrn sei Dank. Und auch, soweit ich das beurteilen kann, geht es mir geistlich gerade recht gut. Das kann sein und das ist nicht falsch. Ihr gutes, ruhiges und stilles Leben ist nicht automatisch ein schlechtes Zeichen. Die Bibel fordert uns nicht dazu auf, dass wir jetzt wie verrückte Drangsal und Bedrängnis und Armut und die tiefsten Täler aufsuchen müssen, wenn uns der Herr mit Freuden beschenkt. Dies hat zum Beispiel auch Freddy Peter einmal in einer Gebetsstunde unmissverständlich deutlich gemacht. Reichtum an sich zum Beispiel ist nicht falsch. Wir sollten nicht die Wege der Mönche gehen im Mittelalter. Wir müssen, wie gesagt, nicht gezielt Drangsal und Armut aufsuchen und in Schafpelzen und Ziegenfällen umhergehen. Also, wenn Sie sich einen schönen Anzug leisten können, ja, dann dürfen Sie ihn auch tragen. Den habe ich geschenkt bekommen. Paulus schreibt dem Timotheus, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Wenn er uns beschenkt, dann nehmen wir das doch mit Danksagung an. Philemon war reich, Lydia die Purpurhändlerin war reich und sogar Paulus räumte im Philipperbrief offen ein, dass er auch schon Überfluss genießen durfte. In allem ist eben aber einfach wichtig, und da wiederhole ich mich und das möchte ich betonen, bei der Einfalt gegenüber dem Christus zu bleiben. Ob es uns jetzt gut oder schlecht geht, bei Christus bleiben. Sie brauchen Jesus. Und wenn Sie eben zur Gruppe der Christen gehören, die gerade ein ruhiges und stilles Leben vor dem Herrn führen können, preisen Sie den Herrn. Und dann vielleicht ist die heutige Botschaft eher auf Ihre Situation zugeschnitten als die vor 2 Wochen, die sich spezifisch auf leidende Christen bezogen hat. Es ist ja so, in Leid und in Bedrängnis, unter Druck, wenn das Feuer lodert, dann stehen wir in der Gefahr, die Einfalt gegenüber dem Christus wegen all dieser Bedrängnis und all dieser Sorgen zu verlieren. Das ist eine Taktik des Teufels, Gewalt und Verfolgung und Bedrängnis. Aber, und das spricht jetzt uns an, die wir vielleicht gerade ein friedliches Leben haben, die Gefahr kann auch von innen kommen, durch Verführung. Das sehen wir in Offenbarung 3 gerade bei den wohlhabenden Gemeinden von Sardes und Laodicea. Ihr Reichtum und ihre zahlenmäßige Größe waren an sich nicht ein schlechtes Zeichen. Ihr Problem war, dass sie sich etwas darauf eingebildet hatten und sich bereits hatten verführen und verblenden lassen. Der Teufel, er tritt nicht immer als Monster und Drache und Tier auf und bedrängt uns nicht immer von außen so offensichtlich. Oft greift er auch subtil an. Von innen, er verführt. Er nimmt, wie Paulus sagt, die Gestalt eines Engels des Lichts an. Oder, um die Bildsprache der Offenbarung zu verwenden, er präsentiert sich als eine strahlend schöne Frau, um die Heiligen zu verführen und sie vielleicht sanft in ihr Verderben zu locken. Und damit kommen wir eben zum zweiten Teil des Themas, Drangsal, Königtum und Ausharren. Unsere Drangsal in Anführungszeichen kann nämlich auch darin bestehen, dass wir dem widerstehen müssen, was vermeintlich schön und ansprechend ist. Wir müssen nicht nur in der Bedrängnis und im Mangel ausharren, sondern auch in der Freiheit und im Überfluss. In beiden Situationen müssen wir bei Christus bleiben. Und das sehen wir in der prophetischen Geschichte, wenn Sie mir dieses Wort erlauben, in der prophetischen Geschichte von 2 Städten, beziehungsweise von 2 Frauen, die uns die Offenbarung auf bildhafte Weise erzählt. Und diese Geschichte von 2 Städten, dargestellt als 2 Frauen, 2 gegensätzliche und doch wieder mal recht ähnliche Frauen, wollen wir unter die Lupe nehmen. Als Johannes die Offenbarung von Jesus Christus empfing, da kam, wenn wir die Offenbarung aufmerksam durchlesen, 4-mal der Heilige Geist über ihn. Und 4-mal brachte ihn der Geist sozusagen an einen anderen Ort, wo er verschiedene Visionen über die Realität und die Zukunft aus Gottes Sicht sah. Das erste Mal im Geist war er auf Patmos, also in der Situation, wo er gerade war, in der Verbannung, wo er den Zustand der 7 Gemeinden, an die sich die Offenbarung richtete, aus göttlicher Sicht sah. Das zweite Mal im Geist kam Johannes in den Himmel und dort sah er das siegreiche Lamm Gottes und wie Gott selbst alles in Händen hält, wie er diese Erde richten wird und wie er gerade dann siegt und seine größte Ernte einfährt, wenn es scheint, als hätte der Teufel alle Heiligen vernichtet und gewonnen. Und nun, und das ist das heutige Thema, und nun kommt der Heilige Geist ein drittes Mal über Johannes und führt ihn mit einem Engel in eine große Wüste. Und in dieser Wüste sieht Johannes, um es mal so zu sagen, zwei Frauen und einen König. Eine Frau wird Hure genannt, die andere Weib oder Braut. Und ein Ausleger überschrieb dieses dritte Mal im Geist deshalb einmal mit dem Titel »Die Hure, der König und die Braut«. Und das ist sozusagen der Untertitel dieser Botschaft. Die Hure, der König und die Braut. Und dann beim vierten und letzten Mal im Geist, darauf können wir heute gar nicht im Detail eingehen, sieht dann Johannes diese Braut aus der Nähe. Aber kommen wir nun zu den Visionen, die Johannes durch den Heiligen Geist in der Wüste sah. Es beginnt in Offenbarung 17. Und es dauert bis Offenbarung 21, Vers 9. Und diesen Text möchte ich Ihnen lesen, aber nicht vollständig. Ich sah schon einige erschrockene Blicke. Auszugsweise. Es ist zwar insgesamt doch etwas länger, aber es lohnt sich, das alles zu lesen. Und ja, lesen Sie doch daheim den ganzen Abschnitt durch, Offenbarung 17 bis 21. Und machen Sie sich doch Ihre eigenen Gedanken darüber. Oder wie es Paulus sagt, prüfen Sie auch alles, was ich hier sage, und behalten Sie das, was gut ist. Offenbarung 17, Abvers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Die sieben Schale, die beinhalten die letzten Gerichte Gottes über die Erde. Und einer der Engel also, die am Gericht Gottes beteiligt sind, zeigt nun Johannes das Folgende. Und dieser Engel, Vers 1b, redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben, und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Weiteren Vers 15. Und der Engel, er spricht zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Offenbarung 18, Abvers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Offenbarung 19, Vers 1. Nach diesem hörte ich etwas, wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und dann Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und an ihrer Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und dann Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Leben, das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann noch Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Bis soweit das Wort unseres Herrn. Wir sehen hier einen bemerkenswerten Kontrast. Zwei Frauen und der König aller Könige, der kommt, um seine Herrschaft aufzurichten. Da ist einerseits die unreine Hure Babylon, die Große, und andererseits die reine Braut, das neue Jerusalem. Zuerst strahlt Babylon, doch dann wird es vernichtet. Und wenn Sie aufmerksam zugehört haben, es wird vernichtet durch das Tier, durch den antichristlichen Herrscher höchstpersönlich. Also durch den, mit dem sie Hurerei treibt, wird sie am Ende vernichtet. Und danach, wenn diese Vernichtung geschehen ist, danach wird die Braut strahlen, wird das neue Jerusalem kommen. Offenbarung 17 bis 21 zeigen, kurz und vereinfacht gesagt, und wirklich, ich lasse einige Details weg, das ist nur die einfache Zusammenfassung: Wenn die Hure des Teufels vernichtet ist, wird sich die Braut des Lammes bereit machen, wird der König aller Könige zurückkehren und aus der Wüste dieser Welt ein Paradies machen. Der König und seine Braut werden 1000 Jahre lang über die Erde regieren und am Ende wird Gott den Teufel endgültig richten und die ganze Menschheit nach ihren Werken beurteilen. Er wird ein neues Universum bringen, wo dann das neue Jerusalem das Königtum haben wird. Es gibt also zwei Wege auf dieser Welt, für die sich ein Mensch entscheiden muss. Der Herr Jesus sagt es. Der schmale Weg oder der breite Weg. Es gibt auch zwei Städte sozusagen, zwischen denen wir uns immer wieder entscheiden müssen. Babylon die Große, die Stadt des Teufels, oder das neue Jerusalem, die Stadt Gottes. Ein Theologe hat einmal einen bemerkenswerten Kontrast zwischen diesen beiden Städten aufgelistet in 9 Punkten. Und diese Punkte möchte ich mal zusammengefasst Ihnen zeigen. Dieser Kontrast zwischen Babylon und das neue Jerusalem, gewisse Ähnlichkeiten und doch Gegensätze. Die eine Stadt wird Hure genannt, die andere ist eine reine Braut. Eine Hure, mit der die Könige der Erde Unzucht treiben. Die Pracht des neuen Jerusalems wird, wie wir dann in Offenbarung 21 lesen können, die Herrlichkeit Gottes sein. Und was ist die Pracht Babylons? Das lesen wir in Kapitel 18. Handel und das Ausbeuten ihres Imperiums und alle irdische vergängliche Reichtümer. Wir sehen, dass durch das Licht des neuen Jerusalems die Nationen einmal wandeln werden. Babylon dagegen verdirbt und verführt die Nationen. Offenbarung 21 zeigt auch, dass die Nationen, wie auch immer das in der Praxis aussehen wird, einmal ihre Herrlichkeit in das neue Jerusalem bringen wird. Babylon regiert über die Könige der Erde, sagt Offenbarung 17. Das neue himmlische Jerusalem ist voller Herrlichkeit und Gold und Schönheit. Und Nationen aus aller Welt werden ihre Ehre und Herrlichkeit in das neue Jerusalem bringen, Offenbarung 21, Vers 26. Babylons luxuriöser Wohlstand kommt auch aus aller Welt. Im neuen Jerusalem wird es nichts Gemeines geben, nichts, was Gräuel oder Lüge tut. Und was ist Babylon dagegen? Wenn wir Offenbarung 17 und 18 vollständig lesen würden, es ist voller Gräuel, Unreinheiten und Verführung. Im neuen Jerusalem gibt es das Wasser des Lebens und der Baum des Lebens, dessen Blätter für die Heilung der Nationen sind. Und was bietet Babylon an? Wein, um die Nationen trunken zu machen. Und am Ende wird Gottes Volk dazu aufgerufen in der Offenbarung, zieht durch die Tore der Stadt in das neue Jerusalem. Und in Offenbarung 18, mein Volk geht hinaus aus Babylon. Das ist dieser Kontrast. Zwei schöne Städte auf den ersten Blick. Aber in der einen Stadt verbergen sich Gräuel, Lüge, Verwüstung, Mord und Totschlag. Und in der anderen Stadt ist die Herrlichkeit Gottes. Und die ernste Frage, wenn wir jetzt diesen Text auf uns persönlich, auf unsere Situation jetzt anwenden, ist, zu welcher Stadt gehören wir denn? Welcher Stadt sind wir loyal im Alltag? Sind Sie jemand, der oder die sich vielleicht von der Hure Babylon blenden lassen würde? Oder sind Sie jemand, der oder die mit dem neuen Jerusalem vor Augen lebt? Als Johannes die Hure sah, schildert Offenbarung 17, Vers 6, da verwunderte er sich mit großer Verwunderung. Ein Ausleger hat darauf hingewiesen, dass in dieser Reaktion auch ein Anflug von Bewunderung mitschwingt. Die Hure, sie war schön und verlockend. Sie bietet Reichtümer an, sie ist voller Gold und schöne Kleider. Sie bietet Bequemlichkeiten an und reizvolle Dinge für diejenigen, die den Wein ihrer Hurerei annehmen. Sie sieht gut aus. Und das ist eben in der Praxis die Herausforderung für uns, die wir ein ruhiges und stilles Leben vor dem Herrn führen wollen, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, wie es Luther übersetzt. Das nämlich, selbst wenn Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss, wird trotzdem die Einfalt gegenüber dem Christus festhalten und uns nicht verführen lassen, egal wie schön es glänzt und aussieht, was uns von Christus wegziehen will. Das heißt, wir weigern uns im Alltag, in der Praxis, in der Nachfolge, im Leben, wir weigern uns unsere Bequemlichkeit, unser schönes Leben und all das, was uns geschenkt wird, mehr zu lieben als Gott. Wir sind jederzeit bereit, auf alles zu verzichten, um Christus treu zu bleiben. Das ist einfacher gesagt als getan. Und es ist nicht immer einfach. Das Perfide und das Hochgefährliche an der Verführung ist ja, dass es lockt und Privilegien und Vorzüge verspricht. Es ist unter Umständen sogar schwerer, gegenüber einer Hure, um dieses Bild zu gebrauchen, standzuhalten, als gegenüber einem Monster, das uns verfolgt. Da wissen wir, jetzt muss ich aber rennen. Aber wissen wir das auch, wenn die Hure kommt? Da lockt vielleicht der Job mit einem prächtigen Gehaltscheck und Sie sagen sich, ja, wenn ich diesen Job annehme, kann ich mehr spenden und meine Familie besser versorgen. Aber muss ich dafür eine Arbeit tun, bei der ich andere betrüge und übers Ohr haue? Da habe ich vielleicht ganz tolle Freunde, die mir ein gutes Selbstwertgefühl geben und noch viele andere schöne Dinge. Aber muss ich mir dafür vielleicht Spott über Jesus anhören und sogar mitlachen? Da kann ich jetzt endlich auf Regierungs- und Vereinsebene etwas Gutes in der Welt bewirken. Ich bin endlich in einem wichtigen Posten hineingewählt worden. Aber muss ich dafür vielleicht peinliche Wahrheiten unter den Teppich kehren und die Öffentlichkeit belügen? Da stellt sich die Frage, zu welcher Stadt gehören wir? Die äußerlich schön aussieht, aber innerlich voller Gräuel, Lüge und Verderben ist, oder zur Stadt, die wirklich mit der Herrlichkeit Gottes strahlt. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass ja an den Händen der Hure Babylon auch das Blut der Heiligen klebt. Ich glaube, in diesem Text geht es auch um politische Verfolgung, aber erlauben Sie mir, das Bild jetzt auf uns anzuwenden. Die Hure ist ja eigentlich nicht jemand, die umhergeht und andere Leute umbringt und verfolgt. Und doch heißt es, das Blut der Heiligen klebt an ihren Händen. Sie kann eben auch mit ihrer Verführung uns Leid zufügen, uns Verderben bringen. Und das ist eben nicht Leid, das Gott für uns gedacht hat oder zu dem wir gesetzt haben. Nicht alle Trübsale, nicht alles Leid, was wir erleben, ist Leiden um Christi willen. Es gibt auch Leid, das wir auf uns laden, weil wir der Hure hinterherhecheln. Weil wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Ja, wenn wir jetzt diesen Job annehmen, wo wir lügen und betrügen müssen und wir kriegen dafür viel Geld. Wenn Gott gnädig ist, dann dreht er nicht Däumchen, sondern er reagiert. Und er wird sie züchtigen und er wird sie überführen und wird vielleicht sogar dafür sorgen, dass sie auffliegen und ins Gefängnis wandern. Dann können sie nicht sagen, oh, ich bin um Christi willen verfolgt worden. Nein, das ist das Leid, das sie bekommen haben, weil sie gehurt haben, geistlich gesagt. Und darum sagt die Offenbarung, wenn wir das Bild wieder auf uns anwenden, mein Volk geht aus, hinaus von ihr, nimmt nicht teil an ihren Sünden, bleibt, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, bleibt bei der Einfalt gegenüber dem Christus. Es ist leider so, wir Christen häufen uns auch viel Leid auf, das wir gar nicht haben müssten, weil wir eben nicht treu sind, weil wir eben nicht in der Liebe bleiben, weil wir streitsüchtig sind, weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen wollen, weil wir Abkürzungen nehmen, weil wir den Weg des geringsten Widerstands wählen und nicht treu dem Lamm nachfolgen, wohin irgend es geht. Und das Leid, das dann kommt, das ist, wenn Sie mir mal dieses Wort erlauben, babylonisches Leid. Das ist nicht Leid, das sie haben müssten. Das ist Leid, das wir selbst verschulden. Die Moral der Geschichte, um es mal so zu sagen, wenn wir Offenbarung 17 und 18 betrachten, ist: Die verführerische Hure wird untergehen und vernichtet werden. Und wir sehen ja, dass der Antichrist, das Tier, mit dem die Hure Hurerei treibt, die Hure vernichten wird. Derjenige, mit dem sie Hurerei treibt, wird sie höchstpersönlich zerstören. Und das ist auch im Alltag so. Das, mit dem wir huren, wird uns am Ende auch vernichten. Es wird uns kaputt machen, wenn wir nicht treu bleiben beim Herrn. Es wird am Ende sich eben nicht lohnen. Doch, und das zeigt Offenbarung 19 und 21 und Offenbarung 20, die reine Braut, die Frau des Lammes, sie wird bestehen bleiben und für immer an der Seite ihres Königs Jesus Christus regieren. Ja, ich habe bewusst mit der Anwendung für uns persönlich begonnen. Aber wofür steht jetzt die Hure Babylon konkret? Wer ist sie? Und wer ist die Braut des Lammes? Es gibt da verschiedene Auslegungen, wo verschiedene Ausleger vor dem Herrn durch das Studium der Heiligen Schrift auf diese Erkenntnis gekommen sind. Erlauben Sie mir, Ihnen meine bescheidene Erkenntnis, die auch nur Stückwerk ist, vorzulegen. Die Hure, sie trägt sowohl purpurfarbene als auch scharlachrote Kleider. Sie ist voller Gold und Schmuck. Purpur und der goldene Kelch, den sie in ihrer Hand hält, weisen eigentlich auf ihre priesterliche Funktion hin. Und außerdem ist sie königlich. Sie hat das Königtum über die Könige der Erde. Die Hure ist eine Priesterin und eine Königin. Schauen wir uns an, wie die Braut beschrieben wird. Sie trägt eine feine Leinwand, glänzend und rein. Und wir sehen im Kontext der Offenbarung, dass es die Braut ist, die später auch auf Throne gesetzt wird und Priester Gottes und des Christus sein wird und mit ihm herrschen wird 1000 Jahre. Auch die Braut ist eine Priesterin und eine Königin. In Offenbarung 18 wird die Hure Babylon als eine große und üppige Handelsstadt beschrieben, mit der die Könige der Erde Handel und Hurerei treiben. Die Braut wird in Offenbarung 21 als große und üppige Paradiesstadt beschrieben, in die die Könige der Erde einmal ihre Herrlichkeit und Ehre bringen werden. Das heißt, die Hure ist einerseits eine Person bzw. eine Körperschaft von Personen, die priesterlich-königliche Funktion ausübt. Sie ist ein religiös-herrschaftliches System. Andererseits ist die Hure auch eine tatsächliche Stadt. Und die Braut, sie ist auch einerseits eine Person bzw. eine Gemeinschaft, eine Körperschaft von Personen, die priesterlich-königliche Funktion ausübt und andererseits eine reale zukünftige Stadt. Wir haben also hier zwei konkurrierende Städte und Systeme. Die priesterlich-königliche Hure und Stadt gegen die priesterlich-königliche Braut und Stadt. Nun, wer sind sie? Was jetzt kommt, ist vielleicht ein bisschen schockierend, aber einige Ausleger haben festgestellt, und ich würde ihnen recht geben, dass wir hier zwei Seiten einer Medaille sehen. In gewisser Weise sind die Hure und die Braut eng miteinander verbunden. Unter dem alten Bund, gerade durch den Propheten Hosea, schilderte Gott in seiner unendlichen Liebe Israel als seine Braut und Frau. Doch in ihrer Untreue, wenn Israel Unzucht mit den Nationen trieb und anderen Göttern nachging, dann nannte Gott sein Volk auch eine Hure. Sein geliebtes Volk konnte sowohl Braut als auch Hure sein. Wir sehen nun im Neuen Testament, gerade auch in der Offenbarung, aber besonders in den Paulusbriefen, dass nun dieses Bild wie erweitert wird. Das Volk Gottes ist größer geworden, die Heiden sind Miterben geworden, mit eingepropfte in den edlen Ölbaum der Verheißung. Wir dürfen mit Gottes Volk, mit Israel, miterben, wenn wir an den Messias Israels glauben. Darum sehen wir auch in Offenbarung 5 zum Beispiel, dass der Löwe aus Juda angekündigt wird und dann das Lamm sichtbar wird, das für die ganze Welt geschlachtet wurde. Wir sehen, dass die Berufung, König und Priester zu sein, die ursprünglich in 2. Mose dem Volk Israel allein gegeben wurde, jetzt ausgeweitet wird auf Gläubige aus jeder Nation und aus Stämmen, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Offenbarung 5. Wir sehen in Offenbarung 7, dass 144.000 aus den 12 Stämmen Israels versiegelt werden, aber dass danach eine Volksmenge aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen sichtbar wird. Wir sehen das himmlische Jerusalem, deren Grundlagen, ich hole es immer durcheinander, auf den Toren stehen die 12 Stämme und die Grundlagen sind die 12 Apostel oder umgekehrt. Wie dem auch sei, das sind alles Juden. Aber wir sehen, dass die Nationen in diese Stadt eingehen. Wir sehen die Juden zuerst, aber die Heiden kommen hinzu. Gott erweitert durch alle Plagen, Trübsale und Scheinsiege des Teufels in der Offenbarung hindurch sein Volk über alle Grenzen hinweg. Und darum ist es auch kein Zufall, dass in Offenbarung 21, Vers 3 man die Aussage, und sie werden sein Volk sein, eigentlich auch mit, sie werden seine Völker sein, übersetzen könnte. Das bedeutet, um es mal auf eine einfache Weise zu sagen, ich möchte hier etwas abkürzen, da die Zeit schon fortgeschritten ist, dass jetzt alle, jetzt wo der Messias bekannt geworden ist, dass alle zu Hure werden, die ihn ablehnen oder ihn in der falschen Weise nachfolgen. Ich glaube persönlich, dass Babylon ein falsches religiöses System der Endzeit symbolisiert. Ein falsches christliches System oder jüdisch-christliches System, dem ein falscher Messias vorsteht. Antichrist heißt ja gegen Messias. Die große verführerische Religion der Endzeit wird vielleicht nicht islamisch sein, nicht buddhistisch, nicht atheistisch. Sie könnte einen christlichen Anstrich haben. Oder einen jüdisch-christlichen Anstrich, wie auch immer das in der Praxis aussehen wird. Es wird falsche Heilige aus Israel und den Nationen geben. Und die werden die wahren Heiligen unterdrücken. Und wir sehen, dass in der Geschichte es auch immer wieder passiert. Falsche Gemeinden, falsche Kirchen, die wahre Gläubige auch unterdrücken. Oder eben auch das Volk Israel im Alten Bund, wie es mit den Nationen gehurt hat, ihrem Gott nicht treu war und dann ihre Propheten verfolgt hat. Wie gesagt, es ist möglich, dass die Endzeit von so einem falschen Scheinchristentum beherrscht wird. So der Herr will und wir leben, werden wir vorher entrückt. Aber wir wissen nicht, wann genau was geschieht. Oder sagen wir es mal so, ich weiß es nicht. Ich möchte mein Leben nicht darauf verwetten, auf die Aussage, ich werde sowieso vorher entrückt, ich muss nicht wachsam sein. Wir wissen nicht, wann die Verführung wie geschieht und kommt und wie stark der Antichrist werden wird und wie stark die Verführung wird, bevor der Herr uns zu sich nimmt. Und das ist die große Gefahr, in der Gläubige jederzeit stehen, dass wir uns von einem falschen Christentum verführen lassen. Und das wird in der Endzeit je länger, je stärker werden. Und das neue Jerusalem, das ist die Gemeinschaft wahrer Heiliger, wahrer Gläubigen und wahrer Christen. Hier haben wir es mit richtigen Priesterkönigen zu tun und diejenigen, die zu Hure gehören, sind falsche Priesterkönige. Und deshalb, was auch immer geschieht, wie auch immer die Chronologie der Endzeit sein wird, deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Einfalt gegenüber dem Herrn Jesus Christus bleiben, dass wenn Dinge geschehen, die uns überraschen, dass wir trotzdem sagen können, ich bin bei Christus, ich werde nicht huren, ich werde nicht Kompromisse eingehen, ich werde an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus festhalten. Wir sehen es auch im Alltag. Der Staat macht immer mehr Druck. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Man muss, wir sind glaube ich noch nicht so weit, aber vielleicht muss man irgendwann irgendwelche Papiere unterzeichnen, nachdem man sagt, ja, ich werde auch den Gender-Unsinn akzeptieren und ich werde auch alle akzeptieren, die sagen, ich bin schwul und das ist gut so und sie dürfen auch in meiner Gemeinde predigen und so weiter und so fort. Das wird vielleicht mal so richtig durchgesetzt werden. Und dann ist die Frage, gehöre ich zur Braut oder gehöre ich zur Hure? Bleibe ich Christus treu oder hure ich mit den Mächtigen dieser Welt, damit ich Privilegien und Vorrechte bekomme? Und das ist auch ganz persönlich im Alltag, im Berufsleben, in der Schule, wo wir sind, was auch geschieht. Auch wenn es weh tut, sind wir bereit zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter, ich mache da nicht mit. Oder sagen wir, ja, ich mache heimlich still und leise mit, in meinem Herzen glaube ich ja an Christus, ich mache da jetzt beim Yoga halt mit, oder ich mache dies, oder ich mache jenes. Oder sage ich, nein, ich gehöre zur Braut meines Herrn. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Leider kann ich nicht mehr jedes Detail in diesen Kapiteln betrachten. Etwas möchte ich noch erwähnen, weil ich das vorhin übersprungen habe. Etwas, was mir aber wichtig erscheint. Wir haben, wenn wir die Offenbarung sehen, aber wenn wir auch die Art der Evangelisation von Paulus in der Apostelgeschichte sehen, sehen wir immer den Juden zuerst. Immer wird Israel zuerst erwähnt. Aber dann sehen wir dann die Volksmenge aus allen Nationen. Aber immer Israel zuerst. Gott hat sein Volk nicht vergessen und verstoßen. Sein Volk wird einmal eine reine Braut sein und ihrem Messias zugeführt werden, so wie wir ihm zugeführt werden. Israel wird die Herrlichkeit bekommen, die ihm unter dem alten Bund versprochen wurde. Der neue Bund hat diese Herrlichkeit einfach noch leichter zugänglich gemacht. Das Volk Israel müsste nur als Ganzes an den Messias glauben und schon wäre alles erfüllt. Wir wären alle vereint und Christus könnte kommen. Und wie wir wissen, wird es ein bisschen anders laufen. Es wird zuerst große Trübsal kommen und dann erst werden alle ihn erkennen. Aber bis soweit, ich muss jetzt wirklich zum Schluss kommen. Es gibt noch so vieles über den Antichrist, über den falschen Messias, über die sieben Berge, die sieben Königreiche sind, die zehn Könige und so weiter. Aber das wäre dann Stoff für eine andere Predigt. Aber das, worauf ich eben heute schwer in den Schwerpunkt legen wollte für unser persönliches Leben, die wir eben vielleicht ein ruhiges und stilles Leben vor dem Herrn führen können und wollen, dass wir uns des Kontrastes zwischen diesen zwei schönen Frauen bewusst sind. Nur eine gehört zu Gott. Auf der einen Seite steht die Hure mit ihrem falschen Christentum, was ins Verderben führt. Und auf der anderen Seite steht die Braut mit ihrem wahren Christentum, was in die Herrlichkeit führt. Und es sollte uns mit heiliger Ehrfurcht und auch mit einem heiligen Zittern erfüllen, wenn Christus zum Beispiel die untreue Gemeinde von Laodicea mit Worten beschreibt, die sie an die Hure Babylon erinnern lässt. Laodicea bildete sich etwas darauf ein, dass sie reich war, dass sie alles hatte, dass sie ganz toll war. Doch Christus sagt ihr, dass sie in Wahrheit arm und bloß und voller Schande war und dass sie schleunigst weiße, also sozusagen echte königlich-priesterliche Kleider anziehen und echtes Gold von ihm kaufen sollte. Die Gemeinde von Laodicea war mit ihrem Verhalten der Hure Babylon ähnlicher geworden als der Braut des Lammes, zu der sie eigentlich gehören sollte. Und darum ist die Prophetie der Bibel so wichtig, denn sie spricht auch in unser Leben hinein und warnt uns sozusagen. Leute, macht eure Augen auf. Seid ihr euch bewusst, was noch kommen wird? Und seid ihr euch bewusst, wem ihr die Treue wirklich halten müsst. Es lohnt sich nicht, zur Hure zu werden. Wie ich schon sagte, derjenige, mit der du hurst, wird dich zerstören. Der Teufel wird dir alles Mögliche versprechen, aber er wird es nicht halten. Am Ende wirst du nackt und bloß dastehen, wenn du Abkürzungen machst und Kompromisse eingehst. Es lohnt sich, treu zu bleiben und auszuharren, denn, und das zeigt die Offenbarung auch, am Ende wirst du strahlen geschmückt und bekleidet dastehen. Die Herrlichkeit Gottes wird bleiben, nicht die Herrlichkeit dieser Welt. Und das ist die Ermutigung des Hochzeitsmahles des Lammes, ein Bild für die Vereinigung des Herrn mit allen seinen Erlösten. Dort heißt es, dass die strahlenden Kleider der Erlösten, also der Heiligen, ihre Gerechtigkeiten sind. Alles Gute, was sie jetzt tun oder getan haben, alles, was sie für den Herrn eingesetzt haben, jedes Werk der Liebe, jede Mildtätigkeit, jeder Verzicht, jede Aufopferung, auch wenn wir es nicht sehen, es wird eben nicht vergessen gehen, sondern es wird uns schmücken, wenn Christus wiederkommt. Wir werden erstrahlen. Paulus deutet das an in Bezug auf die Auferstehung, dass jeder einen unterschiedlichen Grad an Herrlichkeit hat, nämlich je nachdem, was wir in unserem Leib für den Herrn getan haben. Es sei gut oder böse. Je nachdem werden wir strahlen und wird Christus in uns bewundert werden und an denen, die geglaubt haben. Es mag sein, dass sie jetzt hier auf Erden nicht wie ein Priesterkönig oder eine Priesterinkönigin aussehen. Das Leben drückt sie vielleicht doch runter, sie fühlen sich blutig geschlagen und sie fühlen sich vielleicht arm, nackt und bloß. Aber wenn sie an Christus festhalten, dann wird einmal deutlich werden, wie schön ihre Kleider wirklich sind. Denn wenn das Lamm Gottes wiederkommt, dann wird die Braut Christi leuchten wie die Sterne am Himmel und über eine neue Schöpfung herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, seien Sie gesegnet, wenn Sie ein ruhiges und stilles Leben vor dem Herrn führen können, in aller Einfalt, in aller Frömmigkeit und in aller Ehrbarkeit. Tun Sie es, seien Sie dankbar und machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Verfolgung nicht kommt. Aber seien Sie wachsam. Fallen Sie nicht auf Verführung ein und bleiben Sie bei der Einfalt gegenüber dem Christus, was auch geschehen mag. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch auf so vielfältige Weise immer wieder zeigst, worauf es ankommt, dass du, Herr, der einzige Herr bist, dass du, Herr Jesus, der einzige bist, der auch unsere Treue verdient, Herr, und ich bitte dich für jeden einzelnen von uns, dass du uns Gnade schenkst, Herr, dass wir offene Augen haben, zu erkennen, was von einer Hure kommt und was von dir ist, dass wir nah bei dir sein, mit dir leben, Herr Jesus, uns festhalten an dir und in der Einfalt gegenüber dir bleiben. Geh du mit uns in diese Woche, segne und behüte uns, gib uns die Gnade und deinen Frieden. Und Herr Jesus, ich bitte dich, Maranatha, komme doch bald. Amen.